er will den Rezipienten eigentlich immer auf Zusammenhänge bringen, die nicht auf den ersten Blick evident sind. Dinge, die sozusagen hinter einer gewissen Oberfläche verborgen sind, die man erstmal durchstoßen muss.
Ihr hört Geister, den Philosophie-Podcast von mir, Christian Eichler. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir machen ja eine kleine Pause von Platon, werden dann nochmal auch zurückkehren, vielleicht für ein, zwei Folgen nochmal in ein paar Dialoge reinschauen, bis wir dann weiter zu Aristoteles gehen. Und gerade ist es aber so, dass ich Lust drauf hatte, ein paar andere Themen abzugrasen, die in der griechischen Antike stattfinden, aber nicht direkt vielleicht was mit Philosophie zu tun haben, aber dann schon doch auch sehr stark, wenn wir darüber nachdenken. Und heute, ja, geht es um jemanden, der eigentlich unser modernes Geschichtsbild geprägt hat wie fast kein zweiter, und zwar Thukydides. Der war eigentlich Aristokrat und Militärstratege, wurde dann verbannt und hat dann eins der wichtigsten Geschichtswerke aller Zeiten geschrieben. Und in diesem Werk und in dem Rechercheprozess dazu, ja, den politischen Realismus erfunden, kann man vielleicht sagen. Er war vielleicht auch der Erste, der wirklich seinen Fokus auf das Machtstreben der Menschen gelegt hat und ist gerade deswegen natürlich auch heute wahnsinnig spannend für uns. Und ich freue mich sehr, dass Thomas Schirren nochmal hier zu Gast ist, um mit mir über diesen Denker zu sprechen. Schönen guten Tag.
Ja, ich freue mich auch sehr, Herr Eichler, dass wir noch einmal die Gelegenheit haben, an unser, wie mich jedenfalls betrifft, sehr interessantes Gespräch anzuknüpfen. Und tatsächlich bleiben wir ja im Horizont des 5. Jahrhunderts vor Christus in Athen.
Genau, denn wir hatten ja schon zusammen über die Sophisten gesprochen und heute reden wir über Thukydides, der ja für dieses Werk die Geschichte des Peloponnesischen Kriegs eigentlich vor allem bekannt ist.
Und eine der Fragen oder eines der Themen, die dabei auch bearbeitet werden sollten, besprochen werden sollten, tatsächlich war das ein Historiker. Und damit ist schon viel gesagt, was und wie wir eine solche intellektuelle Figur einzuordnen haben. Und Sie haben ja auch schon ein Stichwort genannt, nämlich den politischen Realismus. Und das ist jetzt eine politologische Kategorie eher. Das heißt, es geht um die Frage, wie eigentlich ja Menschen miteinander im größeren Kontext der Politik interagieren und wie man deren Handlungsmaximen bestimmen kann. Und da ist eben dieser sogenannte Realismus eine Position, die, sage ich mal, scheinbar oder anscheinend, wie man will, gerade viel für sich hat, wenn man sich weltpolitische Lage und das sogenannte Recht des Stärkeren anschaut. Wir haben da bei den Sophisten, glaube ich, auch schon mal viel zu tun gehabt, die sich eben auch mit solchen Fragen beschäftigt haben und in deren Aura, Dunstkreis, intellektueller Atmosphäre, wie man will, gehört eben auch dieser, Sie haben schon zu Recht gesagt, Aristokrat, also ein finanziell Unabhängiger. Das war die Voraussetzung, der wahrscheinlich durch Silberminen auch recht reich war und in Athen eigentlich auch so etwas wie eine politische Karriere anstrebte, damit aber nicht zurande kam und dann ein politisches oder ein militärisches Amt übernahm und den politischen Zusammenhang des Krieges, in dem er dann sich wiederfand und in dem Athen damals stand, eben untersuchen wollte. Und die Frage, die sich daran knüpft, ist eben aus unserer heutigen Perspektive, die insbesondere historisch bedingt ist. Wir wollen wissen, was war das für ein Krieg? Wer hat da gegeneinander? Was waren die Motive? Was waren die Vorwände etc., ist das eben ein Thema des Historikers, der Historikerin, also ein historisches. Frage, ist das für Thukydides oder noch mehr, ist das für diejenigen, die dann das Werk in welcher Form auch immer rezipiert haben im 5. Jahrhundert, vielleicht auch im 4. Jahrhundert, ist das auch überhaupt als Geschichte wahrgenommen worden? Und ich sage gleich, ziemlich unwahrscheinlich, weil das, was wir mit Geschichte bezeichnen, selbst wenn wir es mit dem schönen griechischen Wort Historiae benennen oder historisch, Historiker, Historikerin und so weiter, History im Englischen, dann ist das ein ionischer Begriff, der aus der ionischen sogenannten Historie, was so viel wie eine sehr genaue Untersuchung, vor allem Befragung von Zeugen, dann auch mit dem Hintergrund der Autopsie, dass man selber Dinge gesehen hat, also eine Forschungshaltung, die wir vor allen Dingen heute mit dem älteren Kollegen des Thukydides mit Herodot verbinden. So, und das bedeutet, da haben wir, der wird dann von Cicero der Pater Historiae genannt, also der Vater der Geschichte, da hätten wir dann eine, sagen wir mal, Forschungsrichtung, die dann später zu dem gemacht wird, was wir Historiker nennen. Aber Thukydides zum Beispiel hat keinen Begriff für Geschichte, Geschichte des Peloponnesischen Krieges. Das hat er gar nicht in dem Sinne, sondern für ihn ist es eben einfach eine Darstellung des Krieges, der zwischen Peloponnesiern, Spartaner und Athenern ausgetragen wurde. So, und da ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, ist das wirklich der erste Historiker oder müssen wir ihn vielmehr als einen Politologen, einen sozial engagiert oder mit soziologischen Interessen arbeitenden Politologen sehen? Und meine Position dazu ist eben, dass wir uns vor diesem Anachronismus eben hüten sollten und es aushalten müssen, dass wir nicht so einen richtig gängigen Begriff haben, was der nun eigentlich war, außer dass er eben diesen Krieg dargestellt hat.
An dieser Stelle nochmal kurz der Hinweis, dass Geister nur durch eure finanzielle Unterstützung möglich ist. Also falls ihr wollt, dass dieser Podcast immer weitergeht und wir nach Aristoteles auch noch die Stoa besprechen und vielleicht irgendwann mal tatsächlich bis zu Nietzsche und Kant kommen, dann unterstützt ihn gerne auf steadyhq.com/geister. Am meisten würde uns direkt jetzt eine Jahresmitgliedschaft von euch helfen. Schaut doch da gerne mal rein. Vielleicht könnten wir noch mal ganz kurz, weil die, also unsere ZuhörerInnen haben es ja wahrscheinlich noch nicht gehört, außer vielleicht, wir haben mal eine Folge gemacht zur antiken politischen Philosophie. Das ist schon eine Weile her, vielleicht 2 Jahre oder so. Da ging es auch darum, wie das politische Denken in Athen so beginnt oder was man dazu sagen kann. Und da ist dieser Name für mich am stärksten aufgeploppt eigentlich, Thukydides, dass ich es interessant fände, mal über den zu reden. Und wir beide, Herr Schirren, als wir über die Sophisten geredet haben, da haben Sie ihn auch noch mal genannt. Und dann habe ich gedacht, das wäre jetzt total gut, da mal eine Folge zu machen. Und wie Sie gerade schon gesagt haben, also das war jemand, der Aristokrat war, der dann Militärstratege war, der dann verbannt wurde aus Athen. Es gab diesen großen Krieg zwischen Athen und Sparta, der Peloponnesische Krieg. Und dann schreibt er eigentlich sein Hauptwerk, das irgendwann auch mitten im Satz dann aufhört. Und das ist quasi eine ganz, ganz kleinteilige Beschreibung eigentlich, was da passiert ist in diesem Krieg, für die er sehr viel recherchiert hat. Und jetzt ist so ein bisschen natürlich für uns die Frage, was steht da eigentlich drin? Wie hat er das gemacht? Aber vielleicht, genau, wenn, vielleicht erstmal interessant, genau, wer war das nochmal? Wieso ist der verstoßen worden? Vielleicht können wir da nochmal kurz mit anfangen. Was wissen wir dazu eigentlich so richtig?
Die Verbannung des Thukydides, die hängt mit einer militärischen Niederlage zusammen, die er eben hinnehmen musste gegen einen Gegner, Brasidas, einen Spartaner, der eben in einer Situation das Glück auf seiner Seite hatte und auch sonst gerade von Thukydides als ein ganz hervorragender Stratege gezeichnet ist. Und das zeichnet auch die Objektivität dieses Mannes Thukydides aus, dass er das anerkennt, die Leistung und ihn auch jetzt im weiteren Verlauf nicht negativ darstellt, weil
Nicht
er auch
nachtritt.
nicht nachtritt, sondern das erkennt und akzeptiert, dass er ein großer Stratege war. Das war ein bisschen Pech, dass er da falsch sich entschieden hat. Es ging dann um gewissermaßen Nachschubkräfte, die noch abzuwarten waren und dann war Brasidas in einer entscheidenden Situation einfach schneller und dann konnte er dem nichts mehr entgegensetzen und jetzt haben wir dann einen typisch demokratischen Prozess, also demokratisch für die athenische Demokratie, dass ein solcher Feldherr, der dann auch noch oder Stratege, der dann beauftragt war und der auch noch aristokratische Interessen hatte, also vielleicht nicht so ganz mit den, sagen wir mal, radikaldemokratischen Kräften harmonierte, dass der dafür dann sehr bestraft wurde. Aber wir haben das immer wieder, dass nach einer solchen Niederlage dann gewissermaßen die Köpfe rollen mussten und Köpfe rollen Das ging nicht so ohne weiteres, aber die Verbannung, das muss man ganz klar sagen, war für den antiken Menschen eigentlich äquivalent zur Hinrichtung, weil die waren eben ja sozial tot, die hatten keine Verbindung mehr.
Das ist auch im Kriton von Platon, glaube ich, ein Argument, warum er die Verbannung nicht möchte, Sokrates, als er hingerichtet werden soll, dass er sagt, gut, dann bin ich ja da, also wie soll ich dann da leben, so ungefähr, ne? Was soll das, ja?
Genau, oder Ovid noch, nicht? Und der Kaiser Augustus, der dann nach Tomi am Schwarzen Meer verbannt wird, das ist für den das Schlimmste überhaupt. Und für Thukydides, das könnte man sich überlegen, ist diese Verbannung vielleicht aber auch der Grund, warum wir dieses Werk des Peloponnesischen Krieges haben, dass der im Grunde das kompensiert, dass er nicht mehr eingreifen kann direkt, sondern dass er sich eben mit der Darstellung dessen, was passiert, beschäftigen kann.
Genau, also es ist so ein bisschen so, dass er eine Not quasi zur Tugend macht. Also er wird dann verstoßen, er darf dann nicht mehr da eben Militärstratege sein und fängt dann quasi eine ganz große Feldforschung an. Er führt, wie wir heute sagen würden, Interviews und versucht herauszufinden, wie genau ist dieser Krieg eigentlich entstanden und wie ist der abgelaufen.
Es gibt sogar die These, dass sein sehr eigenwilliger Satzbau, sein Griechisch gehört zu den schwierigsten überhaupt, dass der auch daher käme, dass er einfach nicht mehr mit vielen Menschen griechisch, attisch kommunizieren konnte, dass er sozusagen in seiner völligen Vereinsamung gelebt habe. Das mag sein, das kann man schwer beweisen. Also Nachrichten haben wir dazu in dem Sinne nicht. Wir wissen gar nicht genau, was er in dieser Zeit gemacht hat, aber es bleibt jedenfalls, dass er an dieser Sprache in einer Weise gearbeitet hat, die schon fast poetisch zu nennen ist. Das heißt, seine insbesondere Reden gehören eben zur ganz hohen Prosa, die selbst jemanden oder gerade jemand, der eigentlich gut Griechisch kann, immer wieder vor Schwierigkeiten stellt, weil das, was zu erwarten wäre, nicht gemacht wird. Also nicht die Formulierung gewählt wird, die jetzt landläufig üblich wäre, sondern es kommt was ganz anderes. Und damit hat man auch schon so einen Punkt, er will den Rezipienten eigentlich immer auf Zusammenhänge bringen, die nicht auf den ersten Blick evident sind. Dinge, die sozusagen hinter einer gewissen Oberfläche verborgen sind, die man erstmal durchstoßen muss. Und dieses Moment des Durchstoßens einer Oberfläche, des Blickens auf eine Realität, die unter dem ersten Anschein liegt, die hat eben, da wäre ich jetzt schon bei einem neuen sozusagen politologischen oder auch philosophischen Zugang zu Thukydides, wenn Sie mich da sozusagen noch ausführen lassen. Das ist so eine ganz interessante Bewegung, dass er eben einerseits von dem ausgeht, was man sieht, also die Evidentia, so die Dinge, die man konkret erkennt, andererseits aber auch auf darunterliegende Motive und Momente Acht hat. Und das Ganze, das kristallisiert sich in einem Begriff, den er bewusst oder unbewusst, man kann sich kaum vorstellen, unbewusst, also bewusst auch ambig verwendet. Und das ist der sogenannten Prophasis. Das heißt so viel wie Anzeichen, also was pro und faino, also etwas zeigt sich. Dann müsste es eigentlich lang gesprochen werden, eine Prophasis. Aber wenn es Prophasis, wie ich es gerade gesagt habe, kurz ist, dann kommt es von Prophemi. Und das bedeutet eben, etwas in seiner, ja, etwas sozusagen vorne hin sagen, so etwas könnte man auch sagen, ja, so ein Vorwand oder dergleichen, nicht? Und beides ist in seinem Sprachgebrauch in verschiedenen Stellen abzulesen. Mal bedeutet es eben der Vorwand. Die Athener haben das und das als Vorwand gesagt. Manchmal ist Prophasis aber auch, und jetzt ist es, so ein medizinischer Ausdruck, hier zeigt sich schon etwas, wieder die Evidentia, hier zeigt sich etwas, was als Symptom für ein größeres zu sehen ist, aber es ist auch an diesem schon ablesbar. Ne? Das ist genau das Gegenteil vom Vorwand eigentlich. Und Sie sehen an dieser Ambiguität, Ambivalenz der Begriffe, dass eben Thukydides damit genau arbeitet, dass einerseits sich an Dingen so in ihrer wirklichen Evidenz manchmal was zeigt. Manchmal wird man davon aber auch in die Irre geleitet, wenn Leute so bestimmte Dinge sagen, aber eigentlich etwas anderes im Schilde führen. Und das ist jetzt so ein Grundzug und deswegen sehe ich bei Thukydides, also an philosophischer Erbschaft, neben den Sophisten eben vor allen Dingen den Demokrit, einen Atomisten, den Begründer des Atomismus, wenn man will, der sicherlich für ihn ein wichtiger Denker war, weil er sich eben dispensiert von all dem, was wir bei Platon gelesen haben, mit der sozusagen Hinterwelt der Ideen, mit einer Realität, die eigentlich höher ist als das, was wir mit den Sinneswahrnehmungen feststellen können. Und bei Demokrit ist eben diese eigentliche Realität dasjenige, was wir mit den Sinnen zwar so nicht erkennen können, wo sich aber immer wieder durch Analogien so Anzeichen für uns ergeben, wo man etwas zum Beispiel erkennen kann, warum jetzt größere Kiesel sich zusammenlegen und kleinere Sandkörner und so. Das sind für ihn immer so Beispiele, wie man das sehen kann. Und ich sage, Thukydides übersetzt das eigentlich jetzt neu in die politischen Zusammenhänge, wo der einzelne Bürger im Grunde wie ein Atom, ein Teilchen, ja, in einem größeren Zusammenhang agiert oder von diesen Zusammenhängen eben mitgerissen wird, also irgendwo integriert ist und dadurch dann eine bestimmte politische Situation mitgeneriert. Und diese Forschungsmeinung, die ist jetzt zum Glück für mich noch nicht so etabliert. Es gibt einige, die es auch schon erkannt haben. Aber für mich ist das eben jetzt nicht der Punkt, wo man sagt, ja, da sieht man mal, das ist jetzt philosophisch motiviert oder er hat da eben den Demokrit gelesen oder so. Es gibt auch andere Einflüsse der Naturwissenschaft, zum Beispiel die Medizin, ganz wichtig. Sondern für mich ist es eigentlich ein Moment, wo man ihn als politischen Denker sieht. Er will sehen, gewissermaßen Teilchen im Verbund. Was passiert da? Und das ist was anderes als jetzt die historische Frage. Und deswegen greift es meiner Ansicht nach auch zu kurz, wenn man dann immer die Frage stellt, ist das jetzt der erste Historiker? Und es gibt viele Handbücher, die immer sagen, ja, mit Thukydides nach Herodot, da haben wir also den methodisch sauber arbeitenden Historiker. Er hat zum Beispiel gleich am Beginn seines Werkes eine Archäologie, wo er eben versucht zu zeigen, warum ist der Krieg, den er jetzt beschreiben will, der Peloponnesische, warum ist das eben der größte Krieg, den es damals gegeben hat? Er nennt das aber auch nicht Krieg, er sagt Kinesis. Es ist eine Bewegung. Dann sieht man schon, ne? Kinesis ist das zentrale, der zentrale Begriff der Atomisten. Das heißt, in solchen, sagen wir mal, politischen Situationen, wenn man das jetzt mal Sparta, Athen, die Perser, der restliche griechische Städteverbund oder einzelne Städte und Inseln. So, das ist alles eine Kinesis und da sind Individuen und die interagieren miteinander.
Ist interessant, genau. Manche haben diesen Geschichtsschreibungsblick. Also zum Beispiel gibt es dieses Zitat von Kant und das ist in Anlehnung an Hume, glaube ich. Das erste Blatt des Thukydides ist der einzige Anfang aller wahrer Geschichte, aller wahren Geschichte. Und gleichzeitig, genau, ist das Spannende ja vielleicht überhaupt auch die Frage, was ist genau Geschichte, wenn wir das erzählen? Wie wird es erzählt und was ändert sich jetzt mit Thukydides? Das Erste, was natürlich interessant ist, finde ich, ist, dass heute würden wir ja sagen, er hat Recherche betrieben eigentlich. Ne? Das kennen wir in der Wissenschaft, das kennen wir aber auch im Journalismus. Also er ist auf einmal in dieser neuen Situation, dass er aus Athen ausgestoßen ist, dass der Krieg ja aber noch läuft und er jetzt auf der anderen Seite mit Menschen natürlich sprechen kann, aber hauptsächlich auf einmal in dieser anderen Situation ist, Gespräche führen kann, jetzt anfangen kann, richtig Daten zu sammeln und sich zu fragen, was ist eigentlich genau passiert? Wie haben sich bestimmte Sachen dargestellt? Wie werden Sachen auch verschieden erinnert und das dann irgendwann aufzuschreiben. Und wir haben ja in seinem Werk dann auch tatsächlich diese Frage nach menschlichen Konstanten, also wie kommt es zu dem Krieg? Aber es ist wahrscheinlich beides interessant, also dass wir einmal dieses riesige Werk haben mit dieser unglaublichen Datenmenge erstmal und dann natürlich auch diese Ableitung, wie bewegen sich eigentlich Menschen in Gesellschaften, wie kommt es dann zu großen Ereignissen? Und das ist natürlich was, was wir alle heutzutage auch kennen, egal wie alt wir sind, dass man ja weiß, man war ja selber im Leben auch bei geschichtlichen Ereignissen schon mit dabei oder weiß das noch, wie das war. Wie war der 11. September und der Irakkrieg zum Beispiel? Wie war die Corona-Pandemie zum Beispiel? Und merkt ja dann selber auch, dass erst so ein paar Jahre später man eigentlich richtig einen Blick darauf gewinnen kann, was da eigentlich genau passiert ist. Und während man drin steckte, zeigen sich ja manche Sachen gar nicht so stark. Und das finde ich eben auch total spannend an ihm. Was mich aber auch, es sind jetzt auch viele Sachen, die ich wieder reinbringe, interessieren würde, ist, wie war das denn an sich mit Geschichtsschreibung vorher? Denn was ich jetzt gelesen habe, ist, dass Herodot zum Beispiel ja ganz viel auch mit Göttern erklärt und Thukydides selber ja auch schreibt im Peloponnesischen Krieg. also dass das jetzt keine Kunst quasi mehr ist, was er macht. Und dass Geschichtsschreibung, so wie ich das vorher gesehen habe, auch ein bisschen als Kunst gesehen wurde. Also dass man das in Versform macht. Er schreibt da, dass es nicht als Prunkstück fürs einmalige Hören aufgeschrieben ist. Also das würde mich interessieren. Wie ändert sich mit ihm diese Art der Geschichtsschreibung? Und sind das die interessanten Sachen, dass wir einerseits diese Fragen danach haben, wie geschehen diese Veränderungen und aber auch diese unglaubliche Datenmenge eigentlich? Viele Fragen auf einmal. Ich hoffe, Sie können anknüpfen.
Ja, ich werd mich durchkämpfen. Vielen Dank. Das sind alles sehr wichtige und interessante Fragen. Also zunächst mal zu diesem berühmten Methodenkapitel im 22. Kapitel des ersten Buches. Da haben Sie schon schöne Zitate gebracht. Und da gilt eben zunächst mal zu wissen, dass für die Griechen tatsächlich Homer, also die Ilias, ein gewissermaßen Geschichtsbuch war. Jetzt haben wir wieder den Begriff Geschichte. Da ist aber wichtig, im Unterschied zu dem, was wir heute mit Geschichte verbinden, es geht um das Kleos, den Ruhm der Heroen im Krieg. Die können das eben nur im Krieg erreichen. Und alles, was da erzählt wird, das galt, vermittelt durch die Muse oder vermittelt durch Homer, aber die Muse hat es ihm ja eingegeben. Das war also legitimiertes Wissen, das war sicheres Wissen. All das war letztlich etwas, das stattgehabt hat. Das war nicht Fiktion und Dichtung. Jetzt kann man sagen, fängt eben sowohl Herodot als auch Thukydides eigentlich mit dieser Frage, wir müssen über einen Krieg schreiben. Herodot schreibt über den Perserkrieg, Thukydides schreibt über den Peloponnesischen. Thukydides sagt, der Peloponnesische, daher diese sogenannte Archäologie, die ich schon mal genannt habe, war nun wirklich der größte. Herodot hat aber auch schon versucht zu beweisen, sein Krieg, also der persische, ist größer, die Perserkriege ist größer, sind größer als der Krieg gegen die Trojaner, als Troja. Also jeder sieht sich gewissermaßen da in dieser Aszendenzlinie, da kommt was Größeres bei mir und das ist was Bedeutenderes als das, was vorher war. Vorsicht aber mit dem Begriff der Geschichte, weil das ist eben doch ein Konzept des 19. Jahrhunderts. Und Vorsicht auch jetzt gewissermaßen den Autor, der über ein bestimmtes Ereignis schreibt, eben schon als Historiker zu klassifizieren. Da kommt man dann in Probleme, die meiner Ansicht nach insbesondere damit jetzt zu tun haben, was Sie gerade schon sagten, nämlich, ja, was war denn eigentlich vorher? Also da hatten wir ja den Herodot, naja, Cicero sagt ja, das war der Vater der Geschichtsschreibung, naja, dann wird er also Historiker gewesen sein. Da frage ich mich, welches andere Geschichtswerk vor ihm gab es denn, dass die Leute, wenn sie sein Werk in die Hand genommen haben, gesagt haben, na, das ist ein Historiker. Gar keins, es gibt nichts. Sondern das, was Herodot gemacht hat, ist die Darstellung, im Grunde in der Tradition des homerischen Epos, einen großen Krieg darzustellen. Jetzt haben wir bei Herodot im Unterschied jetzt hier zu Thukydides aber auch noch diese, so können Sie das nennen, ionische, also kleinasiatisch, griechisch-ionische Verspieltheit. Da wird dann, wenn etwas erzählt wird, ah, da fällt mir noch ein, da gibt es noch dies und das, da gibt es einen schönen Fluss, da gibt es eine schöne Stadt, da gibt es dieses oder jenes, da gibt es auch merkwürdige Tiere, die werden alle noch erzählt. Das wird alles noch ausgebreitet. Dadurch kommt da so eine Poikilia, so eine Buntheit rein, von der sich Thukydides in seiner Restriktion auf diesen einen Krieg, auf dieses eine Ereignis eben völlig frei hält. Der hat das nicht. Und das macht schon einen großen Unterschied und es zeigt aber auch, dass eben selbst für den Herodot es im Vordergrund stand, seine eigenen Erforschungen darzustellen. Die können unterschiedlich sein, Flüsse, Gebirge, aber auch das, was Menschen getan haben, also große Werke, die müssen im Sinne des Epos angemessen gewürdigt werden. Es geht immer darum, dass das nicht vergessen werden darf. Aber da sieht man schon, das ist nicht unbedingt das, was wir heute mit Geschichte verbinden, auch wenn wir sagen, ja, die Geschichte hilft uns besser, Dinge nicht zu vergessen. Aber denken Sie dabei immer an im Grunde den Zug des homerischen Epos, ohne dass es einen Sänger gäbe. Also ohne dass der das besingt und der Nachwelt bewahrt in Form der Dichtung, würde es alles den Bach runtergehen, würde alles vergessen werden. Deswegen beginnt Herodot mal sein Werk damit, dass er sagt, es ist viel Großes passiert bei den Griechen und bei den, wie er sie nennt, Barbaren, also den Nicht-Griechen. Das erwähnungswert ist und das nicht vergessen werden soll. Und die Dinge gehen unglaublich schnell vergessen. Das muss fixiert werden. Das ist der Anspruch. Und der Thukydides sagt dann, naja, wie der Herodot, das macht er nicht explizit, aber diese Stelle, die Sie genannt haben, wird gerne so gedeutet, so wie der Herodot das macht, das ist eben sowas zum gleichen Hören, das hängt damit zusammen. Herodot hat Auszüge seiner Darstellung zum Beispiel bei den Olympischen Spielen vorgetragen. Ja, und hat da also Kapitel, so wie das heute Autorenlesungen auch machen. Also so nicht. Es gibt dann noch die Anekdote, er habe bei einer solchen Lesung als junger Mann sofort anfangen müssen zu weinen. Was bedeutet das? Man kann das natürlich so sehen, er weint sozusagen über die Verlogenheit, die in so einer Art von Darstellung ist. Man kann natürlich auch andere Gründe finden. Das Ganze ist ohnehin erfunden, aber es zeigt natürlich da, dass man in der Antike immer schon auch eine Konkurrenz zwischen beiden gesehen hat. Bei genauerer Betrachtung ist der Herodot dann dem Thukydides vielleicht doch in vielen Punkten näher, als man so glaubt, aber eins trennt sie ganz sicher, das ist eben, dass der Herodot so einen Universalanspruch hat, während Thukydides, und das macht ihn dann für moderne Historiker interessant, sich konzentriert auf dieses eine Ereignis, diesen Krieg und alles, was damit zusammenhängt und wie durch den Krieg, der Krieg als gewalttätiger Lehrmeister, sagt er selber, sich die Psychen und das soziale Gefüge verändert. Das ist der Punkt. So eine Perspektive hat Herodot nicht sozusagen als Grundausgangsposition, sondern für ihn sind das verschiedene Ereignisse, die Spartaner, die sich bei den Thermopylen verteidigen, die Perser, die eben mit riesigem Aufwand, also knapp 3 Millionen Leute sollen das gewesen sein, also riesiges Heer nach Athen einfallen, die also eine alte Schuld begleichen wollen. Das sind alles dann auch, wie Sie schon gesagt haben, oft mit den Göttern, die Götter helfen dann auch bei den entscheidenden Schlachten, das wird immer dann genau erzählt, alles Dinge, die Thukydides niemals tun würde. Auch da wäre er gewissermaßen immanent, so wie Demokrit eigentlich nur an den Prozessen interessiert, die gewissermaßen in der Welt selber ablaufen. Wobei man jetzt auch nicht sagen kann, dass für den Gläubigen oder den Herodot jetzt die Götter außerhalb der Welt stehen. Das wäre vielleicht eher ein christlicher Gedanke, aber die kommen nicht vor bei Thukydides. Es ist sogar so, dass er sich jegliches Kommentares enthält. Also wenn er schlimme Dinge wie zum Beispiel die Hinrichtung der Melier durch die Athener, wenn er das erzählt, kein Kommentar dazu, dann kommt einfach die nächste Episode. Und da wäre jetzt auch nochmal der Punkt, Sie haben von der Fülle von Daten gesprochen. Man müsste es sogar aber eigentlich umkehren und sagen, die große Auswahl, die er trifft von allem, was theoretisch denkbar wäre, die Fokussierung auf ganz bestimmte Zusammenhänge und dann nochmal die Abstinenz, das gewissermaßen zu kommentieren. Stattdessen, das ist ein sehr moderner Zug, lässt er eben immer Redner auftreten, von denen er sagt, die haben nicht genau das gesagt. Weil Sie gefragt haben nach den Quellen, wen hat er da interviewt, ne, woher hat er seine Informationen, davon kann man ausgehen, hat Leute gefragt, aber ehrlich gesagt, wenn Sie mich fragen, glaube ich, er hat sich vieles auch tatsächlich ausgedacht, weil er selber in diesem Methodenkapitel sagt, die reden so, wie ein Mann in einer solchen Situation reden muss. Das heißt, da ist ein Anteil von Fiktion, die sich aber reguliert im Grunde. Reguliert durch, ja, sein Modell menschlicher Interaktion. Also in einer bestimmten Situation muss ein Mann dieses Formats dann genau das sagen. Und es ging dann eben darum, dass es eine, so nennt er das, Xymphasagnomai, also es gibt eine Gesamteinschätzung von Individuen zu einer Situation, um die sei wichtig. Und nicht so sehr, wie wir das jetzt historisch sehen würden, also eine Dokumentation der Quellen. Sie haben schon auf das 8. Buch verwiesen, wo es dann abbricht. Da sieht man eben tatsächlich, dass er Quellen drin hat, Verträge dergleichen, die noch nicht sozusagen amalgamiert sind in seine Gesamtdarstellung, sondern die stehen dann noch so als Quellen. Im Umkehrschluss bedeutet das, alles, was wir da an Reden haben, bedeutet immer eine ganz starke Formung durch diesen Begriff. Und das ersetzt eben den Kommentar, das ersetzt so das Fabula Docet. Das muss sich der Leser, und da sind wir wieder bei einer interessanten Frage, wie in der Tragödie, aus zwei unterschiedlichen, auch gegensätzlichen Rededuellen oder einem Rededuell von zwei Rednern, das muss der sich selber zusammensetzen. Das ist die Aufgabe. Das heißt, da wird dem Leser selber sehr viel zugemutet, könnte auch sagen, ihm möglich gemacht, seinen eigenen Begriff da zu finden. Und das finde ich auch wieder interessant, weil das letztlich bedeutet, die Darstellung von Wirklichkeit ist selbst wieder notwendig zu dekodieren. Das ist nicht einfach, so ist es, sondern da muss man genauso wie in der Wirklichkeit erstmal verstehen, was da alles zusammengehört. Und wie man sich da so seinen Reim drauf macht, da nimmt der Thukydides den Lesern nicht viel ab. Im Gegenteil, er will sie eigentlich zu so einem aktiven, aufmerksamen Leser machen.
Was sind denn dann, wenn wir da mal zu kommen, die Gründe, die Thukydides findet für diesen Krieg? Also warum entsteht der? Und er zeigt das ja auch an verschiedenen Teilen. Also Sie haben die Seuche in Athen schon angesprochen. Es wird immer der Melia-Dialog angesprochen. Und dann gibt es auch, was oft zitiert wird, diese Insel Kerkyra, in der dieser blutige Bürgerkrieg ausbricht. Vielleicht könnten wir mal darüber reden. Also wie hängt das zusammen, dass er eigentlich ein Menschenbild hat und auch politische Gründe für diesen Krieg dann findet? Oder vielleicht würden wir heute auch sagen soziologische, dass diese Kriege immer entstehen. Und wie verdeutlicht er das in verschiedenen Episoden?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also, Sie haben schon Kerkyra genannt. Das ist also das heutige Korfu, also ganz im Westen gelegen. Ziemlich uninteressant eigentlich. Aber dort erkennt er eben im Konflikt, jetzt geht es noch weiter in den Westen, da sind wir schon fast in Albanien, im Konflikt um eine kleine Insel, also nicht eine Insel, kleine Stadt an der Küste, Epidamnos. Da erkennt er einen gewissermaßen Anlass. Oder man könnte vielleicht eher sagen, wie ich das eben mit der Prophasis bezeichnet habe. Also da zeigt sich etwas, wo ein Problem, wo ein Konflikt eigentlich schon sitzt. Was zeigt sich da? Diese Epidamnier, die haben ein Problem, und sie haben mit den Kerkyraiern, also mit den Leuten auf Korfu, ein Problem. Das hängt wieder mit innenpolitischen Dingen zusammen. Also wir haben in Epidamnos eine politische Situation, in der bestimmte Kräfte sich von Kerkyra abwenden und umgekehrt Kerkyra eigentlich nicht will, dass Epidamnos gewissermaßen da jetzt von der Fahne geht. Und die Epidamnier, die holen eben jetzt Hilfe. Und zwar holen sie sich die eben auch aus Athen. Und dadurch gibt es jetzt einen Konflikt. Einerseits Athen greift da an, andererseits ist Epidamnos und Kerkyra aber auch eigentlich eine korinthische Siedlung, also eine korinthische Kolonie. Und jetzt ist immer die Frage, ja, mit wem hält man es jetzt? Und die Korinther sind im Grunde auch eine aufstrebende oder jetzt starke Seemacht. Und die wollen das eben nicht, dass die Kerkyra Epidamnos sich jetzt mit den Athenern verbünden. Also er erkennt einfach in diesen Konflikten eigentlich so einen Machtkonflikt zwischen mehreren Akteuren der damaligen griechischen Welt. Hinter diesem ganzen Konflikt steht aber dann vor allem Sparta. So, das ist so ein Fall. Und in Kerkyra, das wird dann eben immer zitiert, kommt es etwas später dann zu einer sogenannten, zu einer Stasis, einem Ausnahmezustand, einem Aufstand von demokratischen und oligarchischen Kräften. Und diese Stasis, das ist so ein Modell des Ausnahmezustandes, so wie Carl Schmitt das definiert hat, weil in dieser Stasis eben plötzlich die Normen der Gesellschaft nicht mehr gelten oder nicht mehr zu gelten scheinen. Und plötzlich werden auch die Begriffe verändert. Also Thukydides, es gibt so Beispiele, ne? Wenn jemand überlegt, sollte man das tun, sollte man das nicht lieber lassen, dann gilt das eben als Feigheit oder als Dummheit. Und wenn man nur drauf losdrischt, so sagt er, wenn man irgendwie das Recht des Stärkeren an sich nimmt, dann ist das gewissermaßen sofort schon ein Beispiel von Intelligenz und dergleichen. Was natürlich dazu führt, dass dieses gesamte Gemeinwesen sich da zerrüttet. So, das ist so ein Punkt, aber einer, der noch lange vor der Erklärung des Krieges zwischen Sparta und Athen steht, an dem er aber zeigen will, das Ganze geht viel weiter zurück. Und was ist der Punkt? Es geht darum, dass Athen sich im Griechischen immer stärker nach vorne bewegt, dass es durch ja, die aufstrebende Flotte, also durch die Seemacht, die es hat, für Sparta ein Problem wird. Athen jagt auf diese Weise Sparta Angst ein und Sparta überlegt immer, wie lange können wir das jetzt noch akzeptieren? Dann sieht er eben da einen Mechanismus, dass wenn Sparta war ja eigentlich nach den Perserkriegen sozusagen die Hauptmacht, aber Athen kommt mit seiner unglaublichen Wendigkeit, mit, sagen wir mal, technischen Errungenschaften des Seekrieges und so weiter da in den Vordergrund. Sparta sieht sich durch Athen gewissermaßen gefährdet in seiner Machtsphäre, in seiner ganzen politischen Aktionsmöglichkeit. Und deswegen muss es etwas gegen Athen tun. Und da hat man dann eben diesen anderen Begriff der Prophasis, also des sozusagen Vorwandes, wo man sagt, dies und jenes wird nur als Vorwand dafür genommen, eigentlich. Und eigentlich, das sagt er schon sehr deutlich in dieser Vorgeschichte des Peloponnesischen Krieges, eigentlich ist es diese Angst des starken Sparta vor einem stärker werdenden Athen, was zu einem Krieg führt, weil eine Macht eben immer nur existent ist, solange sie sich mit aller Härte gegen andere durchsetzt. Und jede Schwäche, die sie sich irgendwo leistet, wird über kurz oder lang zum eigenen Untergang führen. Also dieses Machtkalkül, das formuliert er auch an einigen Stellen sehr deutlich. So. Und die große Frage an der ganzen Sache ist eben, wie stand eigentlich Thukydides jetzt als Autor, als Denker zu dieser Machtexpansion der Athener? Fand er das von vornherein höchst problematisch, so wie wir heute Machtentfaltung, Expansion problematisch sehen? Oder hatte er ein differenzierteres Bild, dass er sagt, bis zu einem gewissen Punkt war das alles völlig in Ordnung? Wir müssen uns ja daran erinnern, dass sowas wie Krieg jetzt nicht so geächtet war damals, sondern eben auch, ich habe ja an die epische Tradition erinnert, so ein Zeichen von Macht und Tüchtigkeit und so. Also, dass er sagt, bis zu einem gewissen Punkt war das richtig und konsequent, aber jetzt kommt irgendwann der Punkt, wo Athen gewissermaßen in die Machtfalle tappt und wo es Methoden anwendet, die nicht nur moralisch problematisch sind, sondern wodurch sie sich letztlich selber schwächen. So, und das ist jetzt so ein Punkt, Sie haben schon auf diesen Melia-Dialog hingewiesen, das ist auch einzigartig, weil da ein Prosastück ist, wo tatsächlich wie in einem dramatischen Dialog wirklich die Sprecher so abwechseln.
Da kommen die Athener nach Melos und genau, und die sind eigentlich neutral und deswegen müssten sie sie eigentlich nicht einnehmen, aber da ist dann diese quasi Hochmut kommt vor dem Fall Stelle für Thukydides eigentlich zu sehen, ne?
Ja, das ist jetzt erst eine Deutung, dass es Hochmut vor dem Fall ist. Die Athener sagen, wir können das nicht mit ansehen, dass hier unsere Verbündeten nicht mehr auf unserer Seite stehen. Die Frage, die sich stellt, ist, waren sie wirklich verbündet? Das ist historisch noch nicht geklärt, wie der genaue Status war. Man kann sagen, das war so eine, sagen wir mal, Neutralität mit gewissen, ja, vielleicht Neigung jetzt mal gerade mehr zu den Spartanern und es war eine oligarchische Verfassung. Das heißt, die fühlten sich mehr bei den Spartanern als bei den Athenern. Und die Athener waren gegenüber den Unterworfenen, also den eigentlichen Bündnispartnern des delisch-attischen Seebundes, eben auch nicht zimperlich. Die haben die ausgepresst, die haben sich das Geld geben lassen, damit sie zum einen die Flotte aufbauten und dann im Grunde wie so Schutzgelder, nicht, die dann halt gegen andere verteidigten. Aber sie haben sich mit dem Überfluss, wenn Sie sich jetzt eben in Athen heute die Akropolis anschauen, eben auch ziemlich große, sehr, sehr teure Bauten geleistet. Und deswegen galten die Athener eben bei diesen Mitgliedern dieses Seebundes eben als strenge Herren. So, und da sagen die Athener, jedenfalls die Demokraten, die also da ziemlich hart sind gegen die Unterworfenen oder gegen diese Bündner, die sagen also, wenn wir gefürchtet werden, dann ist das ein Zeichen, dass das gut ist. Also wir sind froh, wenn wir gefürchtet werden, weil es gibt nichts, was uns sozusagen stärker macht als die Furcht unserer Unterworfenen. Ja? Also je mehr wir gefürchtet werden, desto stärker stehen wir da. Und das müssen wir einfach sozusagen aushalten, dass wir nicht geliebt werden, sondern dass wir gefürchtet werden. Und das zeigt, dass wir eine gute Herrschaft haben. Das sind wirklich sehr, sehr harte Sätze, aber Sätze, die wir heute in manchen politischen Situationen tatsächlich wiederfinden können. Ja? So, also das ist so ein Moment. Und dann gibt es dazwischen, nicht ganz dazwischen, sondern mehr am Anfang des Krieges, gibt es dann eben diese Pest. Und da geht tatsächlich in Athen alles drunter und drüber. Durch die Pest, da haben wir wieder so einen Moment, wenn eine Krankheit das soziale Verhalten so ändert, wir haben das ja auch in unserer Pandemie erlebt, dann plötzlich funktioniert auch nicht mehr das Zusammenleben und dann gehen auch alle Bindungen und alles zu Bruch. Und wenn das passiert, dann kann die schönste politische Ordnung in sehr kurzer Zeit zerstört werden. Und man hat dann diese Pestbeschreibung und vor allen Dingen den berühmten Epitaphios Logos, also wo der Perikles eben über die ersten Gefallenen dieses dann begonnenen Krieges gegen die Spartaner spricht, als Gegensätze gesehen. Man hat dann gesagt, ja, hier Epitaphios Logos, also die Rede auf die ersten Gefallenen, das ist eben alles Ideologie. Da sieht man eben, da wird das irgendwie verbrämt, dass die also für große Ziele sich geopfert haben. Aber dann, schon ein paar wenige Kapitel später, in der Pest, was passiert? Die soziale Ordnung, die gerade noch beschworen wurde, alle für einen gewissermaßen, einer für alle und so, das ist alles zerstört. Und es gelten keine religiösen oder sonst welche Regeln, sondern jeder sieht nur, wie er irgendwie durchkommt. Und wenn er das nicht mehr schafft, dann lässt er alles irgendwie den Bach runtergehen. Also da gibt es sozusagen keine soziale Haltung mehr, keine Kohäsion in irgendeiner Form. So, und das sind gewissermaßen so die großen Punkte, zwischen denen man dann sich sein Thukydides-Bild dann zu gestalten hat. Dass man sich dann aber auch fragen kann, ja gut, sind wir bei den Atomen und den Einflüssen, denen Atome ausgeliefert sind, also Teilchen, dann kann man sagen, ja, es kann passieren, dass wenn bestimmte äußere Bedingungen gegeben sind, dann wird es eben einfach nicht mehr möglich, dass man eine gute Ordnung kommt. Deswegen sagt Demokrit auch immer in den Fragmenten, die man immer so etwas despektierlich für so Common Sense hält. Also das Wichtigste sind gute Gesetze und dass sich alle dran halten und dass wir auch irgendwie eine gute Lebensform haben, weil da halten wir unsere stoffliche Seele zusammen. Da sind wir also resilient, da können wir uns verteidigen, da wissen wir auch, was für uns gut ist und da können wir gute Entscheidungen treffen. Aber wenn jetzt da natürlich schlimme Krankheiten kommen, dann kann es sein, dass sich das nicht mehr realisieren lässt. Da kann man noch so viel tun, dann bricht diese Ordnung zusammen, dann ist das weg. Und wenn das so ist, dann heißt das nicht, dass alles, was vorher an Bemühungen geleistet wurde, um ein funktionierendes Gesamt und eine mächtige Stadt zu etablieren, dass das alles nur sozusagen ideologischer Frevel war und dass das alles falsch ist, sondern Kontingent kann halt passieren. Heißt aber nicht, dass das vorher alles nichts war und falsch und dass das sozusagen geradewegs in die Katastrophe geführt hat, sondern das ist Kontingent. So sind wir wieder bei Thukydides. Er gibt keine Kommentare. Das Einzige, was Sie eben schon nannten beim Melia-Dialog, das nächste, was passiert, ist eben die sizilianische Expedition und dann der Untergang Athens in dieser sizilianischen Expedition. Warum? Weil da eben, und da wäre jetzt wieder ein schöner Begriff für Demokrit, eben die Gier über möglichen Reichtum, über Gewinn und so weiter, letztlich alles an Hemmungen Überlegungen und so weiter zur Seite gedrängt hat und die Leute, also wie kriegsbegeistert im Ersten Weltkrieg da jetzt auf die Schiffe gestürmt sind und nach Sizilien gefahren sind, wo sie dann eben ein schwerstes Debakel erlebt haben. So. Und da hat man diese Melia-Dialog, Hochmut, wenn Sie so wollen, ja. Und dann kommt der Fall. Aber der ist eben nicht irgendwie durch Götter oder so, sondern es ist eben gewissermaßen die Verblendung, die sich im Melia-Dialog zeigt, verbunden in der Darstellung mit dem Scheitern dieser Expedition und dem Ausgreifen nach Westen. Und damit ist im Grunde das Schicksal Athens besiegelt. Und da sieht man dann schon so etwas wie Mechanismen, wenn in einer solchen Situation solche Entscheidungen getroffen werden und so weiter. Trotzdem, er hat dann nicht den Zeigefinger und sagt, ja, wenn ihr mein Werk lest,
Ja.
dann werdet ihr das nicht machen, dann werdet ihr das nächste Mal klüger sein, sondern das Merkwürdige ist, es bleibt eigentlich so ein bitter Pessimismus übrig.
Wie ist das denn mit den menschlichen Konstanten? Weil um die geht es ja auch. Ich war sowieso, natürlich auch nur, weil das jetzt bei mir so kurz her ist, aber die letzte Folge hier in dem Podcast-Feed ging um Aesops Fabeln, um aesopische Fabeln. Und da haben wir uns auch so ein bisschen gefragt, was für eine Moral und was für ein Menschenbild kommt da eigentlich durch? Und zum Beispiel Hochmut kommt vor dem Fall, ist ja auch ein Sprichwort im Deutschen, aber auch wozu es eine aesopische Fabel gibt. Und zum Beispiel der Löwenanteil ist ja so ein anderen Begriff, den wir haben. Ist das quasi dann die Mächtigen teilen die Beute dann halt oder wollen die Beute dann nicht teilen, zum Beispiel, ne? Und was mich jetzt aber interessiert, ist gar nicht jetzt diese Verbindung, die sicherlich jetzt zufällig ist, sondern ich habe jetzt immer wieder gelesen, dass Thukydides auch ein richtiges Menschenbild eigentlich stark macht. Also nicht nur das eine, was wir jetzt gerade schon angesprochen haben, was ja dann später in der Wissenschaft auch als Thukydides-Falle bezeichnet wird und aktuell in dieser Diskussion wird es zwischen den USA und China zum Krieg kommen, weil China jetzt quasi die aufstrebende Macht ist und die USA jetzt sich für die USA die Frage stellt, wie lange sie das wie mitmachen wollen, sondern diese andere Geschichte, dass Thukydides auch eben ein Menschenbild wohl hat und sagt, es gibt eigentlich für diese ganzen politischen Entwicklungen, so wie ich das verstanden habe, drei Gründe, also oder für dieses Machtstreben. Einmal, dass es so eine Art, da wissen Sie aber die griechischen Originalbegriffe besser, so einen Ehrgeiz gibt, so eine Eigensucht und dann natürlich Furcht. Furcht ist ja das, was wir jetzt auch schon angesprochen haben. Können Sie dazu noch was sagen? Was ist dieses Menschenbild von Thukydides? Wie kommt ihr zu diesen drei Begriffen?
Ganz wichtig, also Menschenbild, wie gesagt, das nennt er eben die Anthropeia Physis, also die menschliche Natur. Und mit Physis hat er eben tatsächlich einen Begriff aus der zeitgenössischen Medizin, aus der ionischen Medizin, also hippokratisch, in seine Darstellung geholt. Und da geht es eben auch immer um die Frage, wir haben eine bestimmte Natur und was passiert mit der, wenn sie in bestimmte Einflüsse gerät, wenn sie zu wenig dies, zu viel das hat, dann verändert sich das. Und dann muss der Arzt sehen, dass er dadurch Beigaben von dem Gegenteil das Ganze wieder irgendwie ins Lot bringt. Nicht? Also wenn zu viel Trockenheit ist, dann muss er ein bisschen Feuchtigkeit bringen und so weiter. Verstehen wir schon so ganz gut. Es geht da um die sogenannten vier Säfte im Wesentlichen. Und da gibt es tatsächlich auch so Traktate, die das dann zeigen. So, für Thukydides ist tatsächlich eines der Momente, die er in der athenischen Demokratie walten sieht, eben einerseits die Polypragmosyne, das ist aber so etwas wie eine Vielgeschäftigkeit oder auch Pleonexia, das mehr haben wollen. Das ist jetzt das, was sie mit Ehrgeiz wiedergegeben haben. Das bedeutet aber eigentlich immer, ist auch in anderen Autoren der Zeit, Xenophon hat das auch, Platon, eigentlich so, dass so ein Grundstreben, dass man sich immer versucht zu verbessern. Ja, man will sozusagen Karriere machen, will nach vorne. Das kann aber, wenn es soziale Kohäsionen gefährdet, sind wir jetzt bei Demokrit, ganz schnell zur Auflösung der Gemeinschaft führen. Und wenn wir sagen, ohne Gemeinschaft, ohne den Verbund der anderen, ist der Einzelne letztlich aufgeschmissen, dann merkt man, Pleonexie kann richtig gefährlich werden. Eine Figur, die das sehr deutlich kann, also die sehr deutlich diese Pleonexie vertritt, ist eben der Alkibiades, der ja auch aus platonischen Dialogen bekannt ist, der also ein wirklicher Tausendsasser seiner Zeit war. Und der dann in dieser sizilischen Expedition zum Kontrahenten, zum Kontrapunkt von Nikias wird, der immer so etwas sagen wir mal, skrupulös agiert und damit auch vieles verspielt, während der Alkibiade das einfach sozusagen alles auf eine Karte setzt und sehr häufig gewinnt, aber im Gemeinwesen eine Stimmung schafft, so wir können alles. Athen ist unbesiegbar. Wir haben alle Ressourcen. So, und das ist genau der Punkt, wo man jetzt, sagen wir mal, mit so einer Teilchenlehre des Demokrit erklären könnte, dass hier absolut gesetzt wird, der Durchblick des Einzelnen, die Fähigkeit eines Einzelnen in bestimmten Situationen für sich etwas zu gewinnen. Und was bedeutet es jetzt für das Gesamt? Und kann ein Gesamt dann auch noch resilient bleiben gegen bestimmte Angriffe? Das andere ist eben dieses Deos-Motiv, also die Furcht, dass eben die Menschen oder Eros, ne, Eros und Deos, ne, einerseits begehren, man will was, und andererseits Furcht, es könnte schief gehen. Oder ich bin gezwungen von der Furcht, weil ich eigentlich den Eros, das Begehren habe, mir meine Situation zu verbessern. Und dann habe ich aber Kontrahenten und dann habe ich die Furcht. Verstehen Sie? Das heißt, das kommt natürlich zusammen in mir. Also, das sind widerstreitende Gefühle, die für Thukydides also durchaus schwere Motivationen sind, also sehr starke Motivationen, und gegen die man immer wieder sich, ja, versichern muss, die man immer wieder auf den Prüfstand stellen muss, ob die denn jetzt wirklich das letzte Wort behalten dürfen. Und da könnte man sagen, er hat so einen Politiker, von dem ich glaube, dass er ihn für einen guten Politiker hält, und das ist Perikles. Also Perikles ist, so wie er ihn dann auch in seinem gewissermaßen Nachruf dann zeichnet, einer, der ganz schnell verstanden hat, wie ist die Stimmung im Land. Und genau weiß, wie man jetzt auf bestimmte Stimmungen reagiert. Wissen Sie, das ist so ein bisschen wie Denkmuster immer jetzt, weil wir gerade wieder Fußball-Weltmeisterschaft haben. Ne? Da haben wir ja Millionen von viel besseren Nationaltrainern als den wir jetzt gerade haben. Jeder glaubt, dass er es besser weiß.
Ja, kurzer Hinweis hier aus dem Schnitt. Wir haben das aufgenommen, bevor das Deutschlandspiel gegen Paraguay war, das Deutschland ja rausgekickt hatte. Das heißt, und jetzt ist ja auch schon der Bundestrainer entlassen worden. Das heißt, ja, anscheinend hätte man es tatsächlich ja auch besser wissen können.
Das ist genau das Problem, dass so jemand wie der Perikles dann weiß, okay, die Stimmung im Volk ist so, du musst ihm das und das geben. Also du kannst nicht das Volk erziehen im Sinne Platons, da muss man irgendwie entsprechende Politeia haben und dann weiß jeder, was er zu tun hat. Ich glaube nicht, dass er das glaubte, sondern er glaubte, du musst mit einer wohlkalkulierten Lüge bestimmte Kräfte in der Gesellschaft zu etwas Bestimmten bringen. Und dann kannst du deine eigenen Vorstellungen umsetzen. Also ganz kurz nur das beste Beispiel dafür. Er lässt die Spartaner nach Attika. Er macht nichts gegen sie. Die Spartaner verwüsten die Felder. Er zieht die Bevölkerung in die Stadt zurück und lässt die anschauen, wie die Spartaner ihre Felder niederbrennen, ihre Dörfer, ihre Häuser außerhalb der Stadt. Und sagt, das lassen wir die jetzt mal machen. Wir greifen hintenrum die Spartaner an. Wir gehen mit unseren Schiffen und greifen die Spartaner an. Da sind wir viel stärker. Wir vermeiden eine direkte Konfrontation. Und damit werden die Leute nicht fertig. Das halten sie aus. Und dann kommt noch die Pest und alle sagen, das ist ja nur, weil wir hier alle so zusammengepfercht in der Stadt sind. Nicht ganz falsch wahrscheinlich, dass das ein Zusammenhang ist. Aber nochmal, es ist jetzt nicht so, dass die Pest die Folge einer Selbstüberschätzung des Perikles ist, sondern ich würde sagen, das ist Kontingenz, das kann passieren. Immerhin schaffen sie es ja, die Pest irgendwie im Griff zu haben oder die zu überwinden. Aber das dekouvriert jetzt nicht die Politik des Perikles als sozusagen ideologische Überhöhung und Machtpolitik schlimmster Couleur, sondern wir müssen wahrscheinlich akzeptieren, dass er so einen Mann wie den Perikles als einen, sagen wir mal, umsichtigen Strategen, genialen Politiker irgendwie gesehen hat. Und dann haben wir immer das Verhältnis zwischen dem einen Klugen und den vielen, die es nicht sind, die anderen Trieben unterliegen und deswegen falsche Entscheidungen treffen, die sagen, nö, das wollen wir nicht, ja, wir kennen das ja. Wir haben ja jetzt auch politisch genau mit solchen Fragen zu tun, wo man sich fragen kann, so für den unmittelbaren Zusammenhang, für unsere gegenwärtige Situation ist das alles ein bisschen unpraktisch, aber vielleicht in 5, in 10, in 15 Jahren wird sich das mal als sehr, sehr klug erweisen. Wer hat den Atem, den Leuten das zu erklären, die Fähigkeit, ihnen das zu erklären, dass die jetzt, so wie die Athener, mit ansehen, wie ihre Felder niederbrennen, aber sie wissen, eigentlich ist das strategisch gesehen die richtige Entscheidung. Verstehen Sie, so wie man mit dem Anblick von Dingen, die passieren, eben vernünftig, also mit Blick auf ein bestimmtes zu erreichendes Ziel verfährt. So, und das ist so ein Moment. Und da hätten wir jetzt lauter so einzelne Momente, glaube ich, oder Beispiele aus dem Werk, wo man sagen könnte, das Menschenbild ist, wenn wir es jetzt so etikettieren wollen, insofern pessimistisch, wenn Sie so wollen, auch konservativ, als er sagt, da muss es Strukturen geben. Der Mensch selbst tendiert durch die Pleonexie immer dazu, alles zu zerstören. Wenn der nicht eingehegt wird, dann wird er das tun. Und es kommt dann aber darauf an, dass die Leitung von Figuren ausgeübt wird, die diesen Weitblick haben und die die anderen irgendwie da in die richtige Richtung bringen. Es ist aber nicht so, dass durch die Institution selbst oder dass der Mensch selbst, wenn man ihn nur ließe, das schon alles richtig macht, sondern das ist tatsächlich so ein, würde ich sagen, urkonservatives Moment, dass die Institutionen notwendig sind, um eine größere Gruppe politisch so zu lenken, dass dasjenige, was derjenige die Einsicht hat, dass dasjenige auch erreicht werden kann. So, da ist, würde ich sagen, der Thukydides tatsächlich ein Vordenker, wenn Sie so wollen, oder eine Position, die mit unseren Vorstellungen eines gewissermaßen aus der Gemeinschaft oder der Gesellschaft sich ergebenden Konsenses, der dann, weil die Menschen eigentlich das Richtige wollen, irgendwie mit, sagen wir mal, einem längeren Prozess dann schon dazu führen wird, dass man das Richtige dann auch erreicht. Also da hätte er sicher Einwände, dass das so funktioniert.
Und jetzt ist natürlich die Frage, wen hat Thukydides alles beeinflusst? Bevor wir aber dazu kommen, hier nochmal der Hinweis, dass wir ja auch Paywall-Formate haben bei Geister. Jeden Monat spreche ich mit Jens Pier über einen philosophischen Text und da greifen wir uns auch immer schon mal so ein paar Leute raus, die in diesen historischen Folgen erst viel, viel später wichtiger werden. Zum Beispiel sprechen wir nächste Woche im nächsten Special über Wittgensteins Ethikvorlesung und beim letzten Mal haben wir zum Beispiel über das Höhlengleichnis gesprochen und die Folgen könnt ihr hören, wenn ihr den Podcast finanziell unterstützt. steadyhq.com/geister ist die Adresse dafür. Sie haben gerade Vordenker ja gesagt. Was kann man noch dazu sagen? Und was würden Sie sagen, welche Wirkung eigentlich dann Thukydides und dieser Text hatte? Weil ich fand es jetzt nochmal in der Recherche witzig, dass alle tatsächlich auch, bei denen man jetzt so denken würde, die stehen irgendwie ja in seinem Erbe, alle ihn auch irgendwo erwähnt haben. Also
Ja.
Thomas Hobbes, Nietzsche, Machiavelli zum Beispiel. Ich musste ein bisschen auch, ich muss bei diesen Realisten noch manchmal an Filmemacher denken. Ich musste gerade ein bisschen an Michael Haneke übrigens auch denken. Der hatte diesen Film Das Weiße Band, wo er auch quasi vor dem Ersten Weltkrieg eigentlich schon Begründungen dafür finden will, wie entsteht eigentlich das Dritte Reich, also aus welchem Geist entsteht das eigentlich so ungefähr. Das ist auch, finde ich, so eine Bewegung, die wir bei manchen Filmemachern oder auch moderneren Denkern haben, natürlich, die so eine Art Realismus- und Aspekt in ihrem Werk haben und dann aber auch versuchen zu verstehen, was sind vielleicht die menschlichen Grundkonstanten und was sind aber auch die bestimmten zeitlichen Grundkonstanten, die hier dazu führen. Aber weg von diesen Filmen vielleicht mal, was würden Sie sagen, was ist der Einfluss, den Thukydides dann eigentlich hat, auch auf die spätere Philosophie?
Ja, da haben Sie schon wichtige Namen genannt und das würde sich jetzt natürlich anbieten, nach dem, was ich so über dieses in Anführungsstrichen konservative Denken gesagt habe. Thomas Hobbes hat Thukydides nicht nur gelesen, er hat ihn auch übersetzt und er hat ihn natürlich als ja, Stichwortgeber, als wichtiger Vordenker eben seines Leviathan gesehen. Und das, was ich eben formuliert habe, das ist im Grunde genommen so die Quintessenz von diesem Denken. Ja, es muss so sozusagen eine äußere Macht geben, um die Einzelnen nicht sozusagen so ohne weiteres zum guten strebenden Kräfte zu bündeln oder irgendwie zusammenzuhalten. Das ist ganz klar.
Und Thomas Hobbes übrigens, was mir gerade jetzt nochmal einfällt, im Leviathan fängt ja auch sehr physikalisch an. Also da, wenn Sie Demokrit erwähnen, ne, Thomas Hobbes, er sagt ja nicht nur, das denkt man immer, ja, es gibt diesen Urzustand und deswegen brauchen wir den Gesellschaftsvertrag oder sowas, sondern er genau, fängt ja eigentlich an, auch mit dem Licht und dem, wie das Auge funktioniert und diese ganzen Geschichten. Das ist eigentlich spannend. Da trifft es sich auch ein bisschen.
Ja, sehr gut, ja, sehr guter Hinweis, ja. Ich sehe das auch so. Also es hängt natürlich mit diesem Empirismus zusammen, ne? Also der Empirismus, der dann auch in seiner Zeit sehr stark war. Und nebenbei, da gibt es eben auch diese entsprechenden Medizinerschulen, diese Empiriker, ne? Also die dann eben auch, also in der Antike gesagt haben, wir müssen uns an das Aufweisbare, an dem orientieren. Und es ist nicht die heilige Krankheit, ja, also die Epilepsie, das ist nicht irgendeine Gottheit, die den Menschen ergreift, sondern es sind ganz auch physiologische Prozesse. Ne? Daher kommt das so. Also so Aufklärung im wahrsten Sinne. Thukydides ist aber auch für Nietzsche ganz, ganz wichtig gewesen. Er sieht ihn sozusagen als Gegenpol zu Platon, ganz wichtig. Ne? Also Platon mit der Hinterwelt und so. Thukydides weiß, wie es wirklich ist. Und da bin ich wieder bei Demokrit. Nietzsche wollte ja Chemie studieren. Das heißt, der Nietzsche hat sich genau mit dieser sozusagen hemmungslosen, vorbehaltslosen Naturwissenschaft faszinieren lassen. Und das hat er jetzt selber nicht gesehen, dass bei Thukydides sowas ist, aber er hat eben auch viel für Demokrit übrig gehabt. Also diese Radikalität, alles auf materiale, kleine Interaktionen zurückzuführen und nicht die großen metaphysischen Gewichte ins Spiel zu bringen. Also das ist ganz klar und es gibt natürlich auch, ja, also Helmut Schmidt, der Bundeskanzler, hatte, das ist auch ganz wichtig, habe ich nur neulich in der Ausstellung zu Marc Aurel in Trier gesehen, der hatte also einen kleinen Marc Aurel-Band, den er als Konfirmand bekommen hat von einem Freund. Aber ein Thukydides habe ich bei ihm nicht gesehen. Also, ob er auch ein Thukydides hatte, weiß ich nicht. Wer aber Thukydides natürlich im Mund führte, war Churchill als Absolvent dieser englischen Unis. Aber es ist, glaube ich, so, wie ich das vorhin sagte, diese bestimmte, dazu gehört natürlich auch Carl Schmitt letztlich, ne? Also diese konservative Denkrichtung, die halt immer davon ausgeht, der Mensch ist nicht an sich gut, sondern wenn es zu einem irgendwie gedeihlichen Zusammenleben passen soll, dann immer deswegen, weil es eine übergeordnete Kraft gibt, die das Ganze irgendwie in Schach hält. Und Thukydides war kein Freund der Demokratie in dem Sinne. Also ich bin sicher, dass er eher für die Oligarchen war, solange die, und da macht aber auch kein Hehl draus, solange die sich eben nicht nur auf eigene Interessen verlegten und sozusagen sich da bedient haben, wie das heutige Oligarchen ja gerne tun. Also so nicht. Und dieses Beispiel von der Thukydides-Falle, das ist also ein moderner Historiker. Interessanterweise ist das nicht in der alten Geschichte oder bei uns so ein etablierter Begriff, sondern das kommt eben aus den 70ern, und das hat ein amerikanischer Pädologe im Grunde genommen aus seiner Kenntnis irgendwie entwickelt. Und da steckt schon einiges drin, was man, denke ich, heute unschwer von der Hand weisen kann, wie gewissermaßen, das ist ja jetzt im Fall von Vereinigten Staaten und China noch mal ein bisschen extremer, weil China allein von der Größe her und so weiter natürlich eine sehr starke Macht ist. Aber denken Sie mal so an vor 40 Jahren, da hätte niemand geglaubt, dass China mal eine solche Macht würde. Und jetzt der Aufstieg der Macht hat ja immer etwas zu tun mit einem, ja, Begrenzen von anderen Einflusssphären, das erleben wir ja jetzt auch, also was im Pazifik los ist und so. Und da ist man denn eben automatisch in solchen Machtfragen. Und das, was ich daran gut finde, immerhin haben ja die Chinesen gesagt, wir dürfen diese Falle nicht treten. Das war ja auch interessant, dass die dann
Dass es in
diesen
China auch
westlichen
rezipiert
Denker
wurde, ja.
zitieren. Ne? Das zeigt, das soll ja zeigen, so wir kennen eure Tradition besser als ihr. Und dass sie sagen, wir müssen einen anderen Weg finden. Ne? Also wir benennen die Angst, die ihr habt. Ihr habt Angst, das ist verständlich, aber wir müssen drüber reden. In dem Licht müsste man diese berühmten Reden zu Beginn des Peloponnesischen Krieges oder auch noch davor nochmal lesen, zwischen Sparta auch und zwischen Athen, Dann wird man sicherlich noch einige interessante Beispiele finden, wie überhaupt solche Texte heute gelesen werden müssen. Es gibt ja ganz gute Übersetzungen. Ich habe hier die von Peter Landmann. Das ist eine literarisch sehr anspruchsvolle, die Sie heute überall als Taschenbuch bekommen. Und aber auch wenn Sie die lesen, das ist nicht einfach, selbst im Deutschen. Also er schafft es sehr gut, finde ich, diesen besonderen Duktus der Darstellung im Deutschen auch zu bringen. Und nochmal, es geht da nicht um irgendwie so einen poetischen Anspruch, den Thukydides hätte, sondern sein Anspruch ist, die Dekodierung dessen, was er erkannt hat, bedarf eben auch der Mühe und der intellektuellen Arbeit. Da ist nichts sozusagen einfach ins Handbuch geschrieben. Das muss man dann nur so lesen und dann weiß man es, sondern das ist eben ein komplexes, ja. Das macht den Reiz dieser Darstellung aus, dass es nicht einfach nur schnell erzählt ist. Und man muss dann immer eine ganze Menge an Querverbindungen auch im Kopf haben, weil eben Thukydides sich vollkommen, also fast vollkommen dispensiert von solchen Werturteilen, wie das ist aber schlimm oder was, wie konnte es dazu kommen oder so. Ja.
Ja, man muss es ja selber dann auch nicht so konservativ vielleicht auslegen, sondern kann sich ja auch an dieser, an diesem Willen zur Klarheit erstmal auch erfreuen und dann schauen, was man selber daraus macht oder wie man es selber politisch sieht. Herr Schirren, vielen Dank, dass Sie mir
Ja.
nochmal hier so ein bisschen diese Welt zu Thukydides eröffnet haben.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch über das Interesse an diesen Gegenständen. Und ganz wichtig, wenn man den Autor selber liest, wird man niemals sozusagen politisch indoktrinalisiert, sondern das ist genau das, was er nicht will. Er hat eine bestimmte Form der Darstellung, hat da Dinge, er glaubt, Dinge erkannt zu haben, und damit muss man sich auseinandersetzen. Und das ist ein großer Unterschied, sowas dann zu ideologisieren und zu sagen, ja, das ist eben immer das und das, sondern deswegen sagte ich vorhin, die Dekodierung dieses Textes, das Verständnis, das ist nochmal eine ganz eigene Aufgabe, und deswegen ist es nicht sozusagen ideologisch schnell zu konsumieren, ja, dass man einfach sagt, ja, da steht dann eh schon. So ist es eben nicht. Aber das gilt ja auch für andere große Werke. Wir wissen das ja auch bei Platons Politeia, da hat es manches Missverständnis gegeben. Und ich finde es auch immer gut, wenn man, selbst wenn man sagt, dass ich habe ein anderes Menschenbild, dass man die andere Seite gut kennt. Und da würde ich sagen, diese andere, deswegen haben wir ja auch über Hobbes gesprochen, diese andere menschliche Natur oder die Darstellung, diese andere Darstellung, die hat eben eine sehr lange Tradition. Naja, und wenn die Chinesen, also wenn der Staatspräsident dann sagt, hier, wir dürfen in diese Falle nicht tappen. Da sieht man ja auch schon, man kann mit so einem Text dann auch anders umgehen.
An die Politeia erinnerte mich übrigens auch. In der Politeia ist es ja so, dass am Anfang Thrasymachos diese eigentlich kühle, rationale Sicht ja vorträgt oder ein bisschen zynischer auch, kann man so oder so auslegen. So viel wissen wir, glaube ich, gar nicht genau über ihn, aber der sagt ja quasi dann zu Sokrates, naja, Gerechtigkeit gibt es eigentlich gar nicht. Es gibt das Recht des Stärkeren, das nennen wir dann Gerechtigkeit und so. Und daran knüpft ja Thukydides und die Beschäftigung damit eigentlich ganz gut an. Also die kann man, glaube ich, auch sehr gewinnbringend zusammen untersuchen, diese Texte, ja.
Genau, also man könnte sagen, also Thukydides ist eigentlich derjenige, der dieses Denken in der Politik auf den Punkt gebracht hat, und Platon arbeitet sich daran ab und glaubt, kann man auch so sehen, um gegen Thukydides anzukommen, bedarf es eben der 10 Bücher Politeia, um sozusagen das nochmal zu widerlegen, dass es doch auch eine andere Form des Zusammenlebens gibt.
Ja, sehr gewinnbringend, sich damit zu beschäftigen. Genau, vielen Dank, Herr Schirren.
Ja,
Und
gerne.
genau, wir hören uns hier dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Geister ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter. Und wenn ihr euch vorstellen könntet, ihn finanziell zu unterstützen, dann schaut mal nach auf steadyhq.com/geister. Ab 3 € im Monat erhaltet ihr jeden Monat eine Extrafolge und könnt Teil unseres Lesekreises sein. Schaut gerne mal vorbei. Hier waren Geister. Wir reden über Philosophie. Lasst euch nicht verjagen.